Ja, danke Jesus, dass du unsere geistlichen Augen öffnest. Dafür bin ich so dankbar, weil ich glaube, dass wir das Wort Gottes gar nicht richtig verstehen können, wenn Gott nicht unsere geistlichen Augen dafür öffnet. Sonst ist uns dieser wahre Schatz darin, glaube ich, verborgen. Und deswegen bin ich dankbar, dass der Heilige Geist hier ist, dass er in uns ist und dass er in uns wirkt. Ich möchte heute an meine Predigt vom 28. April anknüpfen. Das ist jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit her. Und wahrscheinlich, also ich habe gestern mal mit meiner Familie drüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man sich entweder an nichts erinnert oder an kaum etwas erinnert, worüber ich am 28. April gesprochen habe. Dennoch möchte ich es wagen, heute da anzuknüpfen. Und keine Sorge, ich wiederhole auch einige Dinge. Also ich denke, es wird euch einiges bekannt vorkommen. Zuallererst möchte ich vor allen Dingen einen Teil des Bibeltextes nochmals vorlesen. Letztes Mal habe ich ja, es war kurz nach Ostern, falls ihr euch erinnert, und ich habe aus Johannes 20 gepredigt. Und jetzt fangen wir nicht wieder bei Vers 1 an, sondern wir steigen mal direkt bei Vers 19 ein. Also Johannes 20, Vers 19 lese ich mal vor. Bis 23 lesen wir. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Bis dahin hatte ich auch letztes Mal vorgelesen. Aber ich habe nicht über alles gesprochen, was in diesen Versen steht. Und wie gesagt, ich wiederhole einiges. Von daher fange ich an mit dem Punkt 1, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung Frieden mit Gott geschaffen hat für uns. Das Erste, was er sagt, als er seinen Jüngern dort begegnet, ist ja: Friede sei mit euch. Und ich glaube, dass er das, zumindest ist es in der Bibel meines Wissens nach nicht festgehalten, dass er seine Jünger jemals vorher so begrüßt hätte. Und dass er sie genau in dieser Situation so begrüßt, ist sehr bedeutsam, weil er schließlich gerade am Kreuz gestorben war und auferstanden ist. Und diese Mission, die er da erfüllt hat, war ja, dass er den Frieden zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt hat. Wenn wir Jesus Christus als unseren Erretter annehmen, dann erfahren wir, dass wir eine Neugeburt erleben, dass wir von Neuem geboren werden und dass sein Blut uns reinigt von aller Schuld und sogar unser Gewissen reinigt und dass wir im Frieden mit Gott leben können. Die zweite Sache, die ich betonen möchte, ist, dass sein Blut stärker ist als jede Verfehlung und jedes Vergehen, was wir in unserem Leben getan haben. Die Jünger erkennen ja in dieser Situation, dass Jesus vor ihnen steht, als er ihnen seine Wundmale zeigt, an den Händen und in der Seite. In diesem Moment erkennen sie, dass Jesus vor ihnen steht und sie sind froh darüber. Da steht ja, sie waren froh, dass sie oder als sie den Herrn sahen. Und das nächste, was Jesus wieder zu ihnen sagt, ist: Friede sei mit euch. Das hatte mich so fasziniert, als ich das in einer Predigt, ich habe übrigens bisher nur eine einzige Predigt von Dan Mohler gehört, also falls ihr diesen Namen schon häufiger gehört habt, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Fan von Dan Mohler oder sowas, sondern ich habe einfach nur eine einzige Predigt von ihm gehört, die heißt Knowing the Heart of the Father, also das Herz des Vaters kennen. Und da hat er darüber gesprochen, dass was wohl der Grund ist, weshalb Jesus sich hier wiederholt und weshalb Jesus jetzt zum zweiten Mal zu seinen Jüngern sagt: Friede sei mit euch. Und es fasziniert mich, weil natürlich in dem Moment, wo die Jünger erkennen, dass Jesus Christus vor ihnen steht, sie direkt konfrontiert werden mit dem, was sie falsch gemacht haben. Da wird ihnen nämlich direkt einfallen, zum Beispiel, oh, ich hatte gesagt, Jesus, ich würde mit dir sterben. Aber die Realität war, als Leute kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, hatten die Jünger Angst und sind ihm nicht gefolgt und haben gesagt, wenn du jetzt sterben musst, dann sterbe ich jetzt mit dir. Nee, sondern die hatten Angst. Und sogar in diesem Bibeltext, den ich vorgelesen habe, hatten sie immer noch Furcht. Da steht ja, sie hatten die Tür verschlossen aus Furcht vor den Juden. Also sie waren Feiglinge. Ich wäre nicht besser gewesen, aber muss man ja mal herausstellen. Sie werden direkt mit ihrem Versagen konfrontiert. Oder Petrus, dass er Jesus verleugnet hat. Er hat den, den er lieb hat, verleugnet. Den, den er 3 Jahre begleitet hat oder der ihn begleitet hat, den hat er verleugnet. Oder alle Jünger gemeinsam haben alle nicht verstanden und nicht geglaubt, dass Jesus wirklich auferstehen wird. Jesus hatte ihnen das 3-mal angekündigt, dass er sterben muss und dass er auferstehen wird. Und das haben sie alle nicht begriffen und nicht verstanden, sondern sie waren gefangen in Trauer, in Angst und in Traurigkeit. Und Jesus sagt hier zum 2. Mal zu ihnen, Friede sei mit euch. Und das ist für mich wie ein Zeichen. Er sagt nicht nur allgemein in die Runde, Friede sei mit euch, sondern auch in dem Moment, wo die Jünger wieder mit ihrem schlechten Gewissen konfrontiert werden und mit ihrem Versagen konfrontiert sind und wo ihnen Anklage in ihrem Herzen begegnet. In diesem Moment sagt er wieder, Friede sei mit euch. Und hebelt diese eigentlich ja berechtigten Schuldgefühle aus. Er sagt, Friede sei mit euch, nicht Schuld sei mit euch. Jesus begrüßt sie nicht und sagt, ihr Versager oder ihr habt mich im Stich gelassen, ihr Feiglinge. Er nennt sie nicht seine Feinde oder sagt nichts Negatives zu ihnen, sondern er begegnet ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Und wenn man sich da mal richtig hineinversetzt, Jesus war ja Gott und Mensch zugleich auf dieser Erde. Aber wie würden wir als Menschen denn reagieren? Ich glaube, ich als Mensch wäre sauer, ich wäre enttäuscht, ich wäre verletzt, ich wäre verbittert. Ich würde erwarten, dass die sich bei mir entschuldigen, dass sie sagen, dass es ihnen leid tut oder irgendetwas in diese Richtung. Dass sie irgendein Bedauern äußern. Aber bei Jesus ist nichts davon zu sehen. Es ist nicht zu sehen, dass er verletzt ist. Es ist nicht zu sehen, dass er enttäuscht ist. Es ist nicht zu sehen, dass er sauer oder zornig wäre. Es ist nicht mal zu spüren, dass er irgendwie in Bezug auf seine Jünger sich jetzt distanziert verhalten würde oder sich schützen müsste, sein Herz schützen müsste. All das, was bei uns Menschen so natürlich ist, ist bei Jesus nicht zu sehen. Und wir sind alle aufgewachsen in dieser Welt unter Menschen und wir haben alle gelernt, dass es was vollkommen Normales ist, dass wir verletzt und enttäuscht sind, wenn bestimmte Menschen bestimmte Dinge mit uns machen oder uns antun. Das haben wir alle als etwas ganz Normales in unserem Leben kennengelernt, dass wir Schmerz in unserem Herzen empfinden und dass wir erwarten, dass Menschen sich bei uns entschuldigen. Aber bei Jesus ist das nicht zu sehen. Und ich weiß, dass ich selber bisher in meinem Leben nicht an dem Punkt bin, dass ich keine Verletzung mehr spüre. Ich glaube, uns Menschen kommt es halt auch normal vor. Aber wenn doch Jesus mein Vorbild ist und ich Jesus nacheifern möchte, dann will ich auch, dass er mich mal so heil macht, dass ich mich nicht verletzt fühle oder in meinem Stolz gekränkt fühle. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist nicht so, dass ich glaube, es ist gefährlich, wenn man sich sagt, ich bin nicht verletzt, weil Jesus war nicht verletzt und ich bin jetzt auch nicht mehr verletzt. Weil verletzt sein heißt ja nur im Stolz gekränkt sein und meinen Fokus auf mir selbst gerichtet zu haben. Und deswegen bin ich jetzt nicht mehr verletzt, weil ich habe ja mich selbst verleugnet und mich in den Tod gegeben, also bin ich nicht mehr verletzt. Ich glaube, wenn wir uns das einfach nur sagen, weil das unser Ziel ist, dann ist es insofern gefährlich, dass wir vielleicht unsere Augen davor verschließen, wenn wir in Wirklichkeit verletzt sind und Bitterkeit in unserem Herzen haben. Insofern ist es gefährlich. Aber mein Ziel ist, irgendwie, dass Jesus mich an diesen Punkt bringt, dass ich nicht mehr da stehe, immer auf mich selbst meinen Fokus zu richten und wie Menschen mit mir umgehen und was Menschen mir antun, sondern dass ich so sehr mit ihm eins werde, dass ich einfach nur Liebe für andere Menschen habe. Und Liebe achtet den anderen höher als sich selbst. Und das sieht man bei Jesus so stark. Da war einfach nur Liebe für seine Jünger. Er hat sogar ja später zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er hat nicht gesagt, du hast mich verleugnet. Du bist nicht mehr mein Freund. Dir kann ich nicht mehr vertrauen. Mit dir teile ich mein Herz nicht mehr. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das berührt mein Herz so sehr, dass bei Jesus keine Spur von dieser Verletzung oder von dieser Bitterkeit ist. Und Dan Mola sagt auch so in seiner Predigt, ja, wir zitieren immer diesen Bibelvers, dass Gott die zerbrochenen Herzen heilt. Und wir glauben, dass er unser Heiler ist. Und wir glauben immer, dass er uns heilt, auch unser Herz heilt. Also nicht nur körperlich, sondern auch unser Herz. Aber irgendwie denken wir immer, dass sein Weg mit uns ist, wir werden verletzt von Menschen und Gott heilt uns. Und dann werden wir wieder verletzt von Menschen und Gott heilt uns. Und dann werden wir wieder verletzt und Gott heilt uns. Aber was, wenn das unseren Horizont übersteigt und Gottes Ziel gar nicht ist, uns immer wieder zu heilen und wir werden immer wieder verletzt und er heilt uns immer wieder, sondern was, wenn sein eigentliches Ziel mit uns ist, uns so sehr in unserer Identität in ihm wiederherzustellen, dass wir gar nicht mehr diese starke Verletzung erleben, weil wir so in ihm drin sind und in ihm gefestigt sind und unser Sein nicht abhängt von dem, was andere Menschen zu uns sagen und uns antun, sondern nur bestimmt wird von ihm. Und jetzt schweife ich hier schon ganz weit von meinem eigentlichen Gedankengang ab. Aber Jesus sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir in unserem alltäglichen Leben verstehen, dass Gott uns nicht nur vergibt für das, was wir in unserer Vergangenheit, bevor wir ihn als unseren Erretter angenommen haben, falsch gemacht haben, sondern dass er uns im Heute vergibt. Im Heute, wo wir heute immer noch fallen. Ich möchte kurz einen Bibelvers aus Kolosser 3 vorlesen, weil ich den Zusammenhang so spannend finde. In Kolosser 3, Verse 5 bis 10, da lesen wir, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, nämlich Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ja ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da geht es ja jetzt viel um das alte Leben, also Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Da sagt Paulus ja, dass die das schon abgelegt haben. Und trotzdem gibt er ihnen diese Aufforderung, es abzulegen. Also, dass sie eigentlich den alten Menschen ausgezogen haben, aber sie sollen das ablegen. Und weshalb ich diese Bibelstelle vorlese, ist, dass ich es so bedeutsam finde, da steht sogar, lügt einander nicht an. Und Petrus war ja schon längst ein Jünger Jesu. Petrus ist schon mit Jesus gewandelt. Und was hat er gemacht, als Jesus da gefangen genommen wurde? Er hat Jesus verleugnet. Was bedeutet das, dass er ihn verleugnet hat? Das bedeutet, er hat Menschen angelogen. Er hat zu Menschen gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Das heißt, er hat Menschen angelogen. Und Jesus sagt auch nicht zu ihm, Petrus, jetzt musst du erstmal Buße tun, ne? Du hast da nicht nur mich verleugnet, du hast ja diese Leute angelogen. sondern er sagt zu ihm, Friede sei mit euch, ich will dir Vergebung schenken. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass wir nicht um Vergebung bitten sollen oder Buße tun, heißt ja eigentlich einfach umkehren von dem, was wir getan haben, was wir anerkannt haben, was nicht richtig ist. Aber er vergibt ihm dafür. Und das ist mir wichtig, an dieser Stelle nochmal herauszuheben. Jesus vergibt uns im Heute. Dass wir nicht da stehen bleiben, er hat mir vergeben für meine Vergangenheit von anno dato, sondern auch das, was mir heute misslingt und wo ich heute merke, dass mein Herz nicht am richtigen Punkt ist. Auch da vergibt er mir. Halleluja. Über das Thema Verletzung, da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein. Aber jetzt komme ich erstmal zu dem dritten, was ich herausheben möchte, was ich auch letztes Mal schon erwähnte. Das Kreuz spricht nicht in erster Linie von unserem Versagen, sondern es spricht in erster Linie von Gottes Liebe und von unserem Wert. Vielleicht sagst du, was ist eigentlich der große Unterschied daran? Ist doch egal, er ist gekommen, weil Menschen gesündigt haben und weil er sie freikaufen wollte. Es ist aber eine ganz andere Botschaft, ob ich einfach nur betone, wie schlecht wir Menschen ja sind, weil wir ja so viel sündigen und der Hass Gottes müsste auf uns liegen oder sowas, oder ob ich betone, dass es Gott wert war, seinen einzigen Sohn zu geben, damit wir frei sein können. Das ist für mich zumindest ein himmelweiter Unterschied. Und man sieht es daran, dass Jesus eben seinen Jüngern nicht vorhält, was sie alles falsch gemacht haben. Jesus ist nicht verbittert und zornig ans Kreuz gegangen. Jesus ist nicht mit einem boshaften Herzen ans Kreuz gegangen, weil er diese Sünder retten muss. Er ist nicht widerwillig ans Kreuz gegangen. Habe ich gerade schon mal Zorn gesagt? Ans Kreuz gegangen. Es war kein leichter Weg für ihn, ans Kreuz zu gehen. Das war ja ein Weg, der mit richtig, richtig viel Leiden und Schmerzen verbunden war und der sogar buchstäblich mit der Trennung von Gott verbunden war. Denn als Jesus am Kreuz hing, da hat er ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen und auch was Jesus passieren konnte. Ich meine, er war immer mit Gott eins und plötzlich erlebt er Trennung von Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war kein leichter Weg, das war kein Spaziergang, das war auch nicht das, was Jesus als Mensch sich gewünscht hätte. Aber er wollte seinem Vater gegenüber gehorsam sein und vor allen Dingen wollte er, dass wir ihm wieder nahe sein können. Er hat Sehnsucht nach uns. Er hat Sehnsucht nach uns. Und er freut sich darauf, er freute sich darauf und er freut sich immer noch, dass wir ihm wieder nah sein können durch dieses Werk, was er da vollbracht hat. Man liest es in Hebräer 12, ich lese nicht den ganzen Vers vor, aber da steht, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete. Weil er sich so sehr drauf gefreut hat, dass wir wieder zum Vater kommen können und dass wir wieder eine Verbindung mit ihm haben können. Deshalb hat er diesen schweren Weg auf sich genommen. Das war kein Weg mit Bitterkeit, das war ein Weg mit Liebe. Mit Liebe. Jesus hat selber gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Für wen hat Jesus sein Leben gelassen? Nicht nur für seine Freunde. Er hat sein Leben gelassen, als wir noch seine Feinde waren. Da hat er sein Leben gelassen. Was für eine Liebe ist das? Es sprengt mein Denken. Und diese Freude, dass er den Weg freigemacht hat und dass seine verlorenen Söhne und seine verlorenen Töchter wieder zu ihm zurückkommen können. Das ist so Hammer. Die vierte Sache, die ich herausheben möchte, ist, dass durch Jesu Tod und Auferstehung wir in Gottes Ebenbildlichkeit zurückversetzt worden sind. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen worden, liest man ja in der Schöpfungsgeschichte. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Für mich hat das bisher in erster Linie meist bedeutet, dass wir wahrscheinlich optisch ihm ähnlich sind, äußerlich. Ich glaube aber, dass das, was am allermeisten die Ebenbildlichkeit mit Gott ausgemacht hat, ist, dass wir als geistlich lebendiges Wesen ursprünglich geschaffen wurden. Adam und Eva waren geistlich lebendig, sie hatten ewiges Leben und völlige Verbindung mit Gott. Und diese Ebenbildlichkeit, geistlich lebendig zu sein, die ist verloren gegangen durch die Sünde. Durch den Sündenfall sind die Menschen nicht körperlich gestorben im ersten Moment, aber sie sind geistlich gestorben. Und diese Ebenbildlichkeit des geistlich Lebendigseins ist also zerstört worden. Durch Jesu Tod und Auferstehung können wir jetzt wieder geistlich lebendig sein, verbunden sein mit Gott und im Frieden sein mit Gott. Ich empfehle euch, Epheser 2 dazu zu lesen. Epheser 2 spricht ganz viel darüber, dass wir mit Jesus Christus lebendig gemacht wurden. Und durch den Sündenfall war diese Verbindung zu Gott ja abgeschnitten. Wir waren allein, verlassen und verwaist. Ich hatte mal eine Unterhaltung mit einem Bibelschüler und der Bibelschüler meinte zu mir, ja, wir sind ja alle Kinder Gottes. Also alle Menschen auf der Erde sind ja Kinder Gottes. Ich glaube das nicht. Ich glaube, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und Gott wollte bei jedem Einzelnen, dass der lebt. Aber ein Kind Gottes bist du meiner Definition nach zumindest nur, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast und wenn du damit in die Gotteskindschaft hineinkommst, dann bist du ein Kind Gottes. Und mein leiblicher Vater ist ja gestorben, als ich 14 oder gerade 15 geworden war in dem Dreh. Und das heißt, ich bin halbweise theoretisch, aber wie krass ist das, dass ich kein Weise mehr bin, weil ich ein Kind Gottes geworden bin. Wenn ich Gott als meinen Vater annehme und Jesus als meinen Herrn, als meinen Erlöser, als meinen Freund, dann bin ich kein Weise mehr. Ich feiere das. Ich meine, viele von oder einige von euch werden wahrscheinlich ihren Vater schon nicht mehr haben oder ihre Mutter nicht mehr haben. Und gerade wenn man noch jung ist und seinen Vater nicht hat, dann ist es ja nicht so cool, um das mal platt zu sagen. Aber ich bin kein Weise mehr. Jesus sagte sogar, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Wir sollen niemand auf Erden unseren Vater nennen. Denn einer ist unser Vater und das ist unser Vater im Himmel. Und den habe ich als Daddy. Ihr auch. Ich freue mich einfach darüber. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass auf unserem Weg mit Jesus wir unsere Waisenmentalität ablegen. Ich glaube, auch wenn du einen irdischen Vater hattest und auch wenn du vielleicht schon als Kind dich bekehrt hast, dass in uns Menschen trotzdem so stark diese Waisenmentalität verankert ist. Was ist eine Waisenmentalität? Ich glaube, eine Waisenmentalität ist geprägt von Unsicherheit, von fehlender Bestimmung und vor allen Dingen davon, dass das, was du bist, du von dir selbst abhängig machst und von deinen Umständen. Und vielleicht ist es bei euch nicht so stark so, aber ich weiß, dass in meinem Leben ich ganz stark mich selbst abhängig gemacht habe von meinen Umständen, von meiner Herkunft. Bin ich gewollt? Was ist mir geschehen in meiner Kindheit? Was hat der und der mir angetan? In welchem sozialen Status bin ich aufgewachsen? Ärmere Gesellschaft so, toll. Welche Freunde habe ich oder habe ich überhaupt Freunde? Zu wem gehöre ich? Gute Frage. Wie sehe ich aus? Was kann ich? Was sind meine Talente? Was sind meine Gaben? Was bringe ich für Leistung oder was bringe ich eben nicht für Leistung? Wo versage ich? Was sind meine Qualifikationen? Was habe ich für einen Schulabschluss? Was habe ich für einen Berufsabschluss? Wo stehe ich in meinem Leben? Das alles hat so viel ausgemacht für mein Empfinden, wer ich bin. Aber ich glaube, dass das die Mentalität eines Weisen ist. Das ist die Mentalität eines Menschen, dem die Bestimmung nicht gegeben wurde. Und auch im heutigen Sein, in meinem Leben mit Jesus, kann diese Problematik immer noch bestehen. Und dann kommt vielleicht sogar noch hinzu, was sind denn meine geistlichen Gaben? Womit hat Gott mich denn so ausgestattet? Und was sind meine Talente und wo stehe ich denn im Dienst? Was ist denn mein Dienst? Also ganz ehrlich, was gerne mein Dienst wäre, ich würde total gerne wie an so einer Kaffeebar arbeiten und immer Torten backen und so. Das würde ich ja feiern, ne? Aber gut, das war schon so ein kleiner Einschub. Aber und dann fangen Menschen vielleicht an, sich über ihren Dienst zu qualifizieren. Und wenn du Pech hast, dann bist du ein Mensch, der Jesus sucht und der in einen Gottesdienst geht und der eine tolle Predigt hört und tolle Menschen auf der Bühne sieht und der sich am Ende erhofft, von diesen Menschen, die da auf der Bühne standen, irgendetwas zu empfangen und irgendwie, dass diese Menschen ihn weiterbringen. Und dann erlebt er vielleicht, dass diese Menschen ihn irgendwie ein bisschen abprallen lassen oder ihm nicht in Liebe begegnen, weil sie genervt sind von dem Trubel der Menschen. Und ich glaube, dass das nicht das ist, was Gott möchte, wenn er uns in einen geistlichen Dienst stellt. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, wenn Menschen ihren Dienst nur brauchen, um sich gut zu fühlen, anstatt dass sie ihren Dienst, ja, wie soll ich sagen, aus dem Herz und aus der Beziehung zu Jesus heraus tun. Gott will uns davon freimachen. Er will, dass wir uns nicht mehr abhängig machen von all diesen Umständen, von unserer Herkunft, von unserem Dienst, von unseren Talenten, von dem, zu wem wir gehören auf dieser Erde, sondern dass wir unsere Identität abhängig machen von demjenigen, der uns das Leben geschenkt hat. Dass nicht unser Leben unsere Identität bestimmt, sondern der Geber unseres Lebens. Wir sind keine Knechte mehr, sondern wir sind Söhne und Töchter. Ich lese daraus mal aus Galater 4, Vers 6 und 7 vor. Galater 4, Vers 6 und 7. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und aus diesem Vers können wir auch sehen, dass der Heilige Geist der Beweis, könnte man sagen, dafür ist, dass wir Gottes Kinder sind. Denn da steht ja, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Wir nehmen Jesus Christus an, wir bekommen den Heiligen Geist, der lebt in uns, ganz real, ganz lebendig. Und wir sind nicht mehr Knecht, sondern wir sind Söhne und wir rufen aber Vater. Oder in Johannes 14 kann man das auch lesen, Verse 16 und 17. Da sagt Jesus, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Das ist der Heilige Geist, das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt gar nicht mal empfangen kann. Du kannst nur den Heiligen Geist empfangen, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst und ein Kind Gottes wirst. Denn die Welt beachtet ihn, den Geist der Wahrheit, nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Da steht es, er wird in euch sein. Er ist in uns. Wir sind nicht mehr allein, wir sind nicht mehr verwaist, wir sind nicht mehr zurückgelassen, wir werden nicht mehr im Stich gelassen. Der Heilige Geist ist bei uns und in uns bis in alle Ewigkeit. Und wie ich da auch gerade vorgelesen habe, er ist der Geist der Wahrheit. Und ich glaube, dass das auch was ist, was ganz, ganz zentral ist. Jesus durch sein Werk am Kreuz möchte wieder Wahrheit in uns hineinpflanzen. Durch den Sündenfall ist uns die Wahrheit geraubt worden. Wir sind plötzlich voll mit ganz vielen Lügen. Vor allen Dingen Lügen über Gott. Gott ist nicht gut. Existiert Gott überhaupt? Und wenn Gott existiert, also dann will er offenbar nicht dein Bestes, weil guck mal, was gerade da in deinem Leben abläuft. Solche Lügen habe ich bis heute manchmal in meinen Gedanken, also ob Gott vielleicht nicht mein Bestes will, weil irgendwie in meinem Leben nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt oder erwünscht hätte. Aber ich möchte trotzdem glauben, Jesus, du bist Wahrheit, du bist gut, Du bist mein Vater, Gott. Du willst mein Bestes. Und du gibst mir auch mein Bestes. Es ist nicht so, dass du nur mein Bestes willst, aber es mir nicht geben kannst. Nein, du bist Gott, der Allmächtige. Du willst mein Bestes und du gibst mir das Beste. Ob ich das gerade so fühle oder nicht, ist egal. Es ist die Wahrheit. Und es ist wichtig, auf dieser Wahrheit zu stehen, unabhängig davon, wie unsere Umstände aussehen. Sonst werden plötzlich unsere Umstände unsere Wahrheit und die sind nicht die Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Und diese Wahrheit möchte Jesus, glaube ich, wieder neu in unser Herz hineintun, auch Wahrheit über uns selber, wer wir sind. Wir sind der Sünde gestorben, wir sollen unsere Glieder jetzt hingeben, Gott hingeben, als Glieder der Gerechtigkeit, Römer 6 steht das. Wir sind heilig und tadellos und unverklagbar. Durch das Blut Jesu sind wir gerecht gesprochen, wir sind unverklagbar. Wir sind keine Fremdlinge ohne Bürgerrecht und keine Gäste, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hingegen hier auf der Erde sind wir Gäste und Fremdlinge. Das hier ist nicht unser Zuhause. Leute, wir sind alle in einem Zuhause aufgewachsen, was gar nicht unser Zuhause ist. Und wir sind so stark geprägt worden von diesem Zuhause, was nicht unser Zuhause ist. Für mich ist das eine Offenbarung. Man wächst doch so auf und man denkt, es wäre alles normal. Es ist normal, dass Menschen verbittert sind zum Beispiel. Es ist normal, dass du Schmerzen empfindest, Sünche. Es ist normal, dass du dich auf den Schlips getreten fühlst, wenn jemand sowas zu dir sagt. Du bist da voll im Recht. So wachsen wir doch auf. Aber das ist nicht das, was derjenige, der unser Leben geschaffen hat, uns sagt. Das ist es nicht. Und damit ich mich nicht verliere an dieser Stelle, gehe ich weiter zu der nächsten Sache, die ich jetzt herausstellen möchte. Und das ist, dass Jesus ja zu seinen Jüngern gesagt hat in dieser Situation, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das sagt er zu ihnen in dieser Situation, nachdem die so oft versagt haben, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er sagt nicht, ich bleibe jetzt mal noch 10 Jahre hier, ich schule euch mal noch ein bisschen und dann lasse ich euch wieder auf die Menschen los, weil dann kann ich das auch mit gutem Gewissen tun. Nein, sondern er sagt, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und ich werde euch den Beistand, den Geist der Wahrheit dafür geben. Jesus, warum wurde Jesus gesandt? Wurde er gesandt, damit er ans Kreuz geht? Ja, ich denke schon. Aber wozu wurde er noch gesandt? Er wurde gesandt, um den Vater zu offenbaren. Ja, als Leute zu ihm gesagt haben, zeig uns den Vater. Da sagt Jesus, dass sie durch ihn den Vater gesehen haben. Er wurde gesandt, um den Vater zu offenbaren. Er sendet uns so, wie sein Vater ihn gesandt hat. Was heißt das? Das heißt, dass wir gesandt sind, um den Vater zu offenbaren. Das ist für mich so eine Offenbarung gewesen. Mein Gott, Jesus ist gesandt, um den Vater zu offenbaren. Er sendet mich, genauso wie der Vater ihn gesandt hat. Das heißt, er sendet mich, um den Vater zu offenbaren. Shit, womit verbringe ich meinen Alltag? Worauf bin ich fokussiert? Gott, segne mich. Bitte Gott, jetzt gib mir doch das, was ich mir so sehr wünsche. Gott, bitte hilf, dass das nicht schief läuft. Und Gott, bitte sorg dafür. Und Gott, bitte kannst du das tun. Damit verbringe ich leider, ehrlich gesagt, oft meinen Alltag. Aber ich bin gesandt, um den Vater zu offenbaren. Was ist das für ein krasser Auftrag? Wir sind Jesu Leib. Wir sind nicht seine Angestellten, du bist nicht sein Angestellter. Du bist sein Leib. Wenn ihr meinen Leib seht oder wenn ihr an Sünche denkt, ich sag mal so, wenn ihr an Sünche denkt, dann habt ihr wahrscheinlich mein Gesicht vor Augen. Wenn ihr ein Mensch seid, der viel in Bildern denkt, ich glaube, ich denke viel in Bildern. Normalerweise hat man dann das Gesicht der Person vor Augen. Aber das Gesicht von Steffi oder der Körper von Steffi, das ist einfach ihr irdischer Leib, ihre Hülle, den, wenn sie diese Erde verlässt, der wird einfach hier bleiben und der wird einfach verrotten. Also dieser Leib, der ist zwar, ja, sorry für meine, Steffi, es tut mir leid, dass ich so direkt und so platt bin. Aber wisst ihr, es ist ihr Leib und wenn ich an Steffi denke, dann denke ich an diesen Körper auch, nicht nur, aber auch. Aber letztendlich ist es einfach nur ihre Hülle, die sie irgendwann zurücklassen wird. Aber das bedeutet doch, dass für uns Menschen der Leib etwas ganz Wichtiges ist, weil eigentlich ist Steffi ein Stück weit ihr Leib. Oder? Ein Stück weit schon, so aus menschlicher Perspektive. Das heißt, wenn Gott sagt, wir sind sein Leib, dann ist es eigentlich so, wenn man uns sieht, dann sieht man Gott. Im Idealfall. Wenn wir uns ihm hingeben und uns immer mehr verwandeln lassen. Und deswegen glaube ich, ich darf in meinem Leben nicht an diesem Ziel vorbeigehen. Das Ziel, weshalb Jesus gestorben ist, ist doch nicht, dass ich einfach nur in den Himmel komme eines Tages. Das kann doch nicht das Ziel sein. Hier sind so viele Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das Ziel ist, dass wir immer mehr mit ihm eins werden, dass wir mehr verwandelt werden in sein Ebenbild, damit, wenn Menschen Uwe sehen, sie Gottes Liebe sehen können und sie Gott selbst sehen können. Oder setze deinen Namen ein. Und Epheser 5 sagt, wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber weil ich so ein Mensch bin, der so viel bildlich denkt, hilft mir das enorm zu verstehen, ich bin sein Leib. Jemand, der mich anguckt, der sollte Jesus sehen. Und das soll keinen Druck auf euch auslösen. Das ist nicht so was, ich muss mich anstrengen. Egal wie sehr du dich anstrengst, du wirst niemals wie Gott sein aus deiner Kraft. Niemals. Deswegen streng dich gar nicht erst an. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, streng dich an, damit du aussiehst wie Gott, damit Menschen zu Gott kommen. Das ist nicht das Evangelium. Sondern, dass der Heilige Geist es durch seine Kraft in uns wirken möchte. Und in dieser Bibelstelle aus Johannes 20, mit der wir begonnen haben, da steht ja im Vers 23 noch diese Sache, die bei mir immer Fragezeichen hervorgerufen hat, nämlich Johannes 20, Vers 23, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das hat bei mir immer Fragezeichen hervorgerufen, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, wenn ich meiner Schwester nicht vergebe, kann es doch nicht sein, dass ihre Sünden nicht vergeben werden. Dann hätte ich ja die Fähigkeit, die Autorität, darüber zu entscheiden, ob ihre Sünden vergeben werden oder nicht. Das kann nicht sein. Und das, was uns sofort darüber auffallen müsste, ist ja auch, dass in der ganzen Bibel es keine einzige Bibelstelle gibt, wo die Option gelassen wird, ob du jemandem vergeben möchtest oder nicht. Gibt es nicht. Alles, was in der Bibel vorkommt, ist, wir sollen einander vergeben. Liebe achtet den anderen höher als sich selbst. Wenn es dir schlecht geht, wenn du verbittert bist, wo ist dein Fokus? Auf dir selbst. Das ist nicht den anderen höher achten als sich selbst. Es gibt nicht die Option, nicht zu vergeben. Also was will uns Jesus dann sagen mit diesem Bibelvers, wenn er sagt, denen ihr die Sünden vergebt, denen werden sie vergeben, denen ihr sie behaltet, denen werden sie behalten. Was will er uns sagen? Ich glaube, er will uns sagen, wenn du deinem Arbeitskollegen nicht vergibst, obwohl du dich Christ nennst, wie soll dieser Arbeitskollege jemals den Weg zu Gott finden? Du nennst dich Nachfolger Christi, aber du schaffst es nicht, ihm dafür zu vergeben, dass er das zu dir gesagt hat? Auf jeden Fall deutest du so nicht auf Christus hin. Aber wenn du ihm vergibst, obwohl er dir was Böses getan hat, dann ist das ein Licht, das auf Jesus hindeutet und das von Jesus Christus zeugt und das von seiner Realität zeugt. Es heißt, dass die Liebe erkalten wird in der letzten Zeit. Und ich glaube, dass man das überall sehen kann und vergeben können. Das hat etwas mit Liebe zu tun. Und man findet es immer weniger draußen. Überall ist Verbitterungen und Beziehungen, die kaputt gehen. Und wenn wir vergeben, dann spricht das Bände über die Realität Gottes. Das ist für mich auch so eine krasse Erkenntnis. Dieses, welche Wichtigkeit Gott uns als seinem Leib hier auf dieser Erde gegeben hat. Es geht nicht nur darum, fast jeder kennt ja den Missionsbefehl, dass Gott sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen. Das kennen wir alle und dann machen wir vielleicht Aktionen, wo wir auf die Straße gehen und evangelisieren, was nicht verkehrt ist. Aber unser Sein, das spricht lauter als unsere Worte. Und das erlebt man im Alltag. Und ich glaube, dass deswegen, zumindest in meinem Leben, auch einige Dinge oder, ja, wie gesagt, eigentlich fast nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es eine Schule ist. Wenn alles nur flutscht und locker ist, dann hat Gott trotzdem die Möglichkeit, uns zu verändern. Aber ich glaube, wie wenn man Gold reinigen möchte, wenn es erhitzt wird, dann wird es rein. Und so, glaube ich, ist das auch oft in unserem Leben. Dadurch muss man jetzt nicht, man muss sich jetzt nicht irgendwelche Umstände extra schwierig machen, auf gar keinen Fall. Wenn es bei dir einfach gerade gut läuft, dann fühl dich jetzt nicht schlecht oder irgendwas, sondern sei einfach dankbar und lobe den Herrn. Aber wenn es bei dir nicht so gut läuft, dann heißt das nicht, du bist auf dem falschen Weg. Dann heißt das auch nicht, du hast es halt nicht besser verdient. Sondern dann heißt das einfach, dass Jesus sagt, komm zu mir, meine Tochter, komm zu mir. Such mich, sei mir nah, lass dich lieben, ich liebe dich. Egal, was dein Nebenmann gerade zu dir gesagt hat, egal, ob dein Partner dich gerade verlassen hat, egal, was auch immer, komm zu mir. Und ich glaube, dass er das zu jedem von uns sagt, egal, ob es uns gut oder schlecht geht, zu jedem von uns, er sehnt sich nach uns. Und nach diesen Offenbarungen, die ich darüber bekommen habe, dachte ich, oh Gott, was ist da los in meinem Leben? Vergib mir, dass ich oft so wenig Zeit mit dir verbringe. Vor allen Dingen, wenn ich Zeit mit dir verbringe, dann erlebe ich, wie erfrischend das ist. Es ist so schön in seinem Wort zu lesen, als ich diese Predigt vorbereitet habe und dann sind mir plötzlich so Bibelverse ins Auge gestochen und ich dachte, es ist so wohltuend. Ich habe noch nichts auf dieser Welt kennengelernt, was so tief in meinem Innern mir Frieden schenkt und mir Freude schenkt und mich berührt. Nichts, egal wie schön es hier auf dieser Welt sein kann, nichts hat mich so tief berührt. Gott, warum suche ich dich so wenig? Und wenn das doch das oberste Ziel ist, Menschen sollen durch unser Leben zu Christus geführt werden. Nicht nur durch unsere Worte oder durch irgendwelche großen christlichen Aktionen, sondern durch unser alltägliches Leben zu Christus geführt werden. Jesus, ich brauche dich mehr. Ich brauch deine Gegenwart, weil ich weiß, ich kann das nicht. Diesen Auftrag, den du mir gegeben hast, den werde ich nicht erfüllen können. Aber du in mir, du kannst ihn erfüllen. Und du wirst es tun, wenn ich dir den Raum dafür gebe. Und das ist mein Gebet für uns alle. Ich bete jetzt zum Abschluss kurz, dass Gott uns einfach in unserem Herzen diese Sehnsucht nach ihm schenkt und vor allen Dingen auch diese Sehnsucht, dass Gott uns mehr in sein Ebenbild verwandelt, dass wir mehr Liebe werden. Er ist Liebe in Person. Und dass Menschen, wenn sie uns sehen, Gott entdecken können. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir uns so anstrengen, sondern weil wir seinem Geist Raum in uns geben. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass du selbst das lebendige Wort bist und dass du jeden, der hier ist und auch der heute nicht hier sein kann, berührst ganz tief im Herzen und im Innern. Und dass du uns eine neue Sehnsucht nach dir schenkst, nach deinem Wort, nach deiner Gegenwart. Und dass unsere allertiefste Sehnsucht ist, mehr zu werden, wie du bist. Weil das der Grund ist, weshalb wir überhaupt noch hier sind. Du hättest uns ja gleich in den Himmel nehmen können. Aber wir sind hier, weil hier Menschen sind, die dich noch nicht kennen. Und weil hier Menschen sind, die dich kennenlernen sollen. Und danke, dass du uns so viel anvertraut hast, dass du uns dazu gebrauchen möchtest, obwohl wir so fehlbare Gefäße sind, dass du aber weißt, dass deine Kraft durch deinen Heiligen Geist über aller Fehlbarkeit der Menschen steht. Ich bete, dass du uns dahin führst, dass du unser oberstes Ziel und unser oberster Wunsch bist und dass wir das auch wirklich in unserem Alltag erleben, wie du uns dir ähnlicher machst, wie es einfach durch uns durchfließt, dass wir Geduld haben, die wir vorher nicht hatten, dass wir Liebe für Menschen empfinden, wo vorher Ablehnung war. Danke, Heiliger Geist, dass du das in uns machst, wenn wir uns dir hingeben, dass das nicht unsere Anstrengung sein muss. Und ich rufe deinen Segen aus über jeden, der hier ist, Jesus, dass jeder, der hier ist, Leichtigkeit verspürt in seiner kommenden Woche, dass jeder, der hier ist, auch deine Perspektive für sein Leben bekommt, dass nicht mehr die Vergangenheit die Identität bestimmt, sondern dass du, unser Vater, uns zeigst, wer wir wirklich in dir sind. Bitte schenk jedem Hoffnung, der hier gerade mit Dingen zu kämpfen hat. Und ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist und dass du diese Offenbarung neu in unser Herz hineinpflanzen wirst. In Jesu Namen. Amen.